Radio M im Gespräch.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio M im Gespräch. Mein Name ist Gerrit Mattes und darum geht's. Ostern. Das Fest kündigt sich seit Monaten an durch Schokoladen-Osterhasen und bunt bemalte Eier. Am Sonntag dürfen dann vor allem Kinder Gärten durchwühlen und sich auf die Suche nach Ostereiern und Geschenken machen. Im Gegensatz zu den ersten Ostersuchern dürften sie auch Erfolg haben mit ihrer Suche und wenn nicht, dann helfen Mama oder Papa eben nach. Wir haben uns ganz gut eingerichtet mit diesem bunten christlichen Fest. Ostern, das ist, ja was eigentlich, das Auferstehungsfest der Christen. Jesus ist gar nicht tot. Toll, dann ist es ja nochmal glimpflich ausgegangen mit diesem schrägen Prediger, könnten wir sagen, und weitermachen wie bisher. Ein bisschen Tradition, ein bisschen Spaß und langes Wochenende, ein bisschen Ei und Hase, es lebe die österliche Oberflächlichkeit. Aber einer widerspricht, und zwar Pastor Matthias Walter. Hallo Matthias.
Hallo Gerrit.
Matthias, Ostern war nicht Auferstehung mit Hollywood-Glanz und anschließender Jesus-Revival-Party. Ostern hat zuerst einmal mit Fassungslosigkeit und Entsetzen zu tun, sagst du. Und du darfst uns auch gleich erklären, wie du darauf kommst. Entsetzen und Fassungslosigkeit erfassen uns, wenn wir mit Dingen konfrontiert sind, die alles über den Haufen werfen, was wir bisher für sicher gehalten haben. Dinge, die unser Vorstellungsvermögen sprengen, die wir absolut nicht einordnen können. Und genau das hat die Menschen erfasst, die als Erste von der Auferstehung Jesu am Ostermorgen erfahren haben. Aber Ostern ist ja das Hoffnungszeichen der Christen. Wie kommst du, Matthias, da auf Entsetzen und Fassungslosigkeit?
Na, ganz einfach, weil es in der Bibel steht. Die Frauen am Grab Jesu hatten erst einmal entsetzliche Angst. Damit ist die Bibel auf jeden Fall realistischer und natürlich auch härter als unsere schönen, aber harmlosen Osterfeste. Johannes Markus, den wir als den Evangelisten Markus kennen, hat uns ziemlich kantige Texte hinterlassen. Markus hat als erster den Versuch unternommen, die vielen Erzählungen und Begebenheiten von Jesus aufzuschreiben. Das Ergebnis ist das Markus-Evangelium. Er hat die Worte und Taten von Jesus zusammengefasst und für künftige Generationen gesichert. Bis dahin waren sie teilweise nur mündlich im Umlauf. Markus bietet eine ziemlich nüchterne Faktensammlung. Er versucht nicht, eine Heldengeschichte zu erzählen. Im Gegenteil, er zeigt, dass und wie Jesus schon bald nach Beginn seines öffentlichen Auftretens angeeckt ist und wie er sich mit den religiösen und weltlichen Autoritäten seiner Zeit angelegt hat. Die Konsequenz war absehbar. Seine Gegner fassten den Beschluss, Jesus zu töten, was sie dann ja auch geschafft haben an Karfreitag. Aber sie haben nicht mit Gott gerechnet, könnte man sagen. Der überlässt Jesus nämlich nicht einfach dem Tod und dem Grab, in das man ihn gelegt hat. Wir Christen glauben, dass Gott Jesus vom Tod auferweckt hat.
Allerdings wird die Auferstehung Jesu ja nirgends beschrieben. Bei Markus nicht, bei Matthäus, Lukas und Johannes genauso wenig. Es heißt immer nur, das Grab war an Tag 3 nach Jesu Tod leer. Stattdessen sitzt ein Engel davor, der erklärt dann in ziemlich dürren, nüchternen Worten, was passiert ist. Und das war's dann.
Genau. Hören wir uns das doch einmal in der Übersetzung des Theologen Ulrich Wilkens an.
Und als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Frau des Jakobus, und Salome Kräuteröle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und frühmorgens am ersten Wochentage kamen sie zu dem Grab, als eben die Sonne aufging, und sagten zueinander: Wer wälzt uns den Stein von der Tür des Grabes weg? Als sie hinschauten, sahen sie, dass der Stein weggewälzt war. Für sie war er ja zu schwer. Und als sie die Grabkammer betraten, sahen sie einen Jüngling zur Rechten sitzen, angetan mit einem blendend weißen Gewand. Und sie wurden starr vor Schrecken. Er aber sagte zu ihnen: Erschreckt nicht! Jesus von Nazareth sucht ihr, den Gekreuzigten. Er ist auferweckt worden, hier ist er nicht. Siehe, da ist die Stätte, wo sie ihn beigesetzt haben. So geht denn hin und sagt seinen Jüngern und Petrus: Er geht euch nach Galiläa voran, dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Da gingen sie hinaus und flohen fort von dem Grabe, gebannt von Zittern und Entsetzen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich.
Ja, okay, das sitzt. Für einen ordentlichen Hollywood-Streifen hätte Evangelist Markus die Sache mit dem Happy End aber dringend noch lernen müssen, denn so ein depressiver Schluss, offen, ohne jede Hoffnung, Das geht ja in unseren Vorstellungen gar nicht. Wenn schon offener Schluss, dann wäre doch wenigstens ein bisschen mehr Zuversicht angebracht. Aber so? Ein Häufchen weibliches Elend voller Zittern und Entsetzen, das von einem leeren Grab wegrennt, das geht so gar nicht ans Herz und verwirrt ja auch den Kopf. Was soll das Ganze denn? Irgendwie muss es ja weitergegangen sein. Und das ist es ja auch, sonst hätte Markus nichts davon erfahren. Also, die Frauen haben letztlich doch nicht geschwiegen, ihr Entsetzen irgendwie überwunden, nur davon erzählt Markus keine einzige Silbe.
Genau dieser merkwürdige, spröde und offene Schluss hat mich nachdenklich gemacht. Und nicht nur mich. Denn schon wenige Jahre nachdem Markus das aufgeschrieben hatte, haben andere versucht, dem die Spitze abzubrechen. Sie haben einen zweiten Schluss geschrieben. Der klingt viel zuversichtlicher. Er bündelt die Ostergeschichten der anderen biblischen Zeugen und rundet die Jesusgeschichte versöhnlich ab, teilweise sogar überschwänglich. Aber ich glaube, Markus hat sich dabei etwas gedacht und in seinen letzten Sätzen einige unsichtbare Ausrufezeichen gesetzt.
Die sind dann aber ziemlich unsichtbar. Ich jedenfalls kann so schnell keine erkennen. Ich sehe drei Frauen, die von ihren Empfindungen getrieben sind, aber nicht zu Ende denken. Sie wollen Jesus mit Kräuterölen und Salben ehren. Sie wissen, dass sie den Stein vom Grab wegrollen müssen, dass sie das selbst nicht hinkriegen. Aber sie suchen sich niemanden, der das für sie erledigt. Nein, sie gehen einfach mal los. Und in aller Herrgottsfrühe, in der sie da losziehen, ist ja nun auch wirklich nicht zu erwarten, dass Massen anderer Menschen am Grab stehen und die schwere Arbeit für sie erledigen. Mal ehrlich, das ist schon naiv, was die Frauen da anstellen. Da mögen sie noch so sehr als Heldinnen gelten, weil sie ja immerhin, im Gegensatz zu Judas und Petrus, Jesus weder verleugnet noch verraten haben. Sie haben Jesus bis zum Ende begleitet. Den Weg setzen sie jetzt fort, aber doch ziemlich kopflos. Und wie sie eine Leiche salben und ölen wollen, die aufwendig in ein Leintuch gewickelt ist, das ist mir auch schleierhaft. Also Matthias, wo findest du diese großen Ausrufezeichen des Markus?
Auf den ersten Blick mag das alles widersinnig, naiv und kopflos wirken. Klar, aber wenn man hinter das Offensichtliche schaut, sind die Ausrufezeichen doch zu erkennen. Ja, die Frauen handeln unvernünftig, aber sie tun es aus Liebe. Das ist das erste Ausrufezeichen. Liebe ist im Grunde immer unvernünftig. Sie hat wenig mit Vernunft zu tun. Sie ist eine innere Triebfeder. Manche halten sie für ein Geschenk von Gott, von dem wir Christen sagen, er ist die Liebe. Ich glaube, Ostern ist eine Geschichte von der Unvernunft der Liebe. Die Liebe treibt die Frauen dazu, Jesus zu suchen, auch wenn er tot ist und alles völlig widersinnig erscheint. Die Liebe überwindet alle Grenzen und Hindernisse, denn Liebe ist stark wie der Tod, so heißt es in der Bibel. Sie ist sogar stärker als der Tod, sie hört niemals auf, sagt Paulus.
Na gut, damit wäre das erste Ausrufezeichen zumindest benannt. An Ostern geht es um die Liebe, um die Stärke und zugleich um die Unvernunft der Liebe. Einerseits die unvernünftige Liebe der Frauen zu Jesus, andererseits geht es wohl auch um die Liebe Gottes, weil er seinen Sohn letztlich doch nicht verlässt, zu ihm steht, ihn auferweckt. Oder bin ich da auf der falschen Spur?
Nein, da liegst du ganz richtig. Dem brutalen Nein der damaligen religiösen und politischen Autoritäten setzt Gott sein Ja entgegen. Man könnte sagen, die Liebe Gottes lässt sich zwar vorübergehend kreuzigen, aber nicht auf Dauer durchkreuzen. Jesus hat die Liebe Gottes quasi verkörpert. Gott steht zu dieser Liebe. Kein Wort, keine Tat wird zurückgenommen. Wer wissen will, wie Gottes Liebe aussieht, muss diesen Jesus anschauen. Ostern setzt ein besonderes Signal. Was für die Menschen damals gegolten hat, gilt auch mir, auch uns heute. Als die Frauen Jesus im Grab suchen, ist er schon längst wieder unterwegs zu den Menschen. Von dieser unvernünftigen Liebe müssen alle hören. Dann können sie Ja sagen dazu oder Nein. Die drei Frauen bekommen einen Auftrag. Sie sollen genau davon erzählen. Erschreckt nicht, Jesus von Nazareth sucht ihr den Gekreuzigten. Er ist auferweckt worden. Er ist nicht hier, sagt der Engel, als die Frauen ihn im Felsengrab sehen. Und er nennt ihnen das nächste Ziel. Jesus geht euch nach Galiläa voran. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat.
Korrigier mich, wenn ich falsch liege. Galiläa war doch damals nicht das Wohnparadies für Millionäre. Galiläa, das war Tristesse, ein vernachlässigter Landstrich, viele arme Menschen, wenig Arbeit, eine Gegend, die die bessere Gesellschaft tunlichst gemieden hat. Warum geht Jesus nach seiner Auferstehung ausgerechnet dorthin?
Weil dort die ganze Geschichte mit Jesus und seinen Freunden begonnen hat. Hier kamen die Menschen in Scharen zu Jesus. Sie wollten ihn hören und sie wollten von ihm geheilt werden. Übrigens, eine der Geheilten ist Maria aus Magdala, die am Ostermorgen zum Grab Jesu geht, um ihm die letzte Ehre zu erweisen.
Aha, und der Engel am Grab zieht jetzt die Aktionskarte, geht zurück auf Los. Das ist der Reset-Knopf, der Neustart. Wo wir beim Engel sind, stimmt es, dass es von Bedeutung ist, wo der Engel sitzt? Markus platziert ihn ja auf die rechte Seite. Im Judentum gilt die rechte Seite als die glückverheißende. Und die tiefen Psychologen sagen, es ist die gute, die bewusste, die starke Seite.
So ist es. Stark müssen die Frauen ja auch sein, denn das, was sie den Freunden von Jesus zu sagen haben, sprengt jedes Vorstellungsvermögen. Und das Zurück auf Los ist ja nicht nur lustig. Wer gerne Spiele macht, weiß, wie frustrierend das sein kann. Die anderen sind schon fast am Ziel und du musst nochmal von vorne anfangen. Genau darin sehe ich übrigens das zweite Ausrufezeichen, das Markus setzt. Es hat etwas mit mir zu tun. Wer sich auf Jesus einlässt, fängt immer wieder von vorne an. Als Christen nennen wir das Nachfolge. Wie das Wort schon sagt, hat das nichts mit Stehenbleiben zu tun. Natürlich beginne ich im Glauben nicht immer wieder von vorne, so als würde ich heute zum ersten Mal von Jesus hören. Mein Gottvertrauen wächst und reift. Aber Glauben heißt auch, sich immer wieder zu vergewissern, wie es angefangen hat. Wie meine Geschichte mit Jesus angefangen hat. Denn dort liegen auch die Kraftquellen für meine Nachfolge hier und heute und jetzt. Und es kommt hinzu, dass Jesus mich zu meinen Wurzeln führen will.
Zu meinen Wurzeln heißt wohl, ich muss mich in meinem Glauben immer wieder mit drei Dingen auseinandersetzen. Mit Jesus, mit mir selbst und mit der Welt, in der ich lebe. Und das alles gilt es zusammenzubringen, damit ich die Bodenhaftung in meinem Glauben nicht verliere. Wenn ich mich aber mit Jesus auseinandersetze, mit dem, was er gesagt hat, dann lässt mich das gelegentlich Tag- und Wochenlang nicht los.
Und genau das ist Ostern. Die Auferstehung macht im gewissen Sinne Jesus für mich jederzeit lebendig. Er ist keine tote Figur aus einer unfassbaren Vergangenheit. Natürlich, das ist nichts, das ich beweisen kann. Was ich aber spüre, ist, dass mich Jesus Christus, so wie er in den biblischen Berichten geschildert wird, immer wieder anspricht. Dass ich im Inneren spüre, das geht mich an, das hat etwas mit mir zu tun, was Jesus tut und sagt. Aber ich muss nicht erst toll sein, damit das passiert. Ich finde es bezeichnend, was der Engel zu den Frauen sagt. Geht hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, er geht euch nach Galiläa voran. Der Engel nennt genau diejenigen, die Jesus in den letzten Stunden im Stich gelassen haben. Ostern ist keine Geschichte von Helden für Helden. Es ist die Geschichte eines Neuanfangs für ganz normale Leute, die eben doch auch mal versagen. Jesus fängt genau dort mit ihnen neu an, wo ihre Freundschaft mit ihm einmal begonnen hat. Das ist für mich ein besonderes Zeichen. Aus Sicht der Jünger ist alles vorbei. Sie haben versagt, sie haben ihre Hoffnung verloren und sie können absolut nichts mehr gerade biegen. Denn der, den sie allein gelassen haben, ist tot. Betroffen und beschämt haben sie sich verkrochen. Ich denke, Markus setzt hier ein weiteres Ausrufezeichen. Es lautet, der Tod, die Hoffnungslosigkeit haben nicht das letzte Wort. Das gilt übrigens auch für meine Beziehung zu Gott. Die kann ja vielleicht auch tot oder zumindest an einem Tiefpunkt angelangt sein. Die Worte des Engels und die Adressaten zeigen mir, um Gott zu vertrauen, ist es nie zu spät. Wir haben immer eine Chance bei Gott, denn seine Liebe ist im höchsten Maße unvernünftig. Sie rechnet nicht nach und nicht auf.
Das klingt jetzt alles sehr angenehm, viel angenehmer als das, was Markus aufgeschrieben hat. Oder anders gesagt, wir haben dem spröden, irritierenden Schluss jetzt doch ein paar glänzende Seiten abgerungen. Mut, Zuversicht, Hoffnung. Die Frage bleibt für mich aber weiterhin, was hat diesen Markus denn daran gehindert, auch einen Mutmachschluss zu verfassen?
Ich denke, da ist es nötig, einmal über die Happy Ends nachzudenken. Bei einem Happy End, so schön das ist, werde ich eingelullt. Im Grunde weiß ich, ein Happy End ist im wirklichen Leben eher selten. Deshalb sehne ich mich ja auch danach, dass am Ende alles passt und alle zufrieden sind und ein schönes Gefühl zurückbleibt. Beim Happy End lösen sich alle Spannungen des wirklichen Lebens einfach in Luft auf. Wir atmen tief durch, wir genießen das Ende, aber wir fiebern nicht mehr mit. Genau das wollte aber Markus erreichen, denke ich. Er wollte, dass wir die Ohren spitzen, nicht einschlafen, sondern hellwach sind. Markus beweist ein Händchen für die Dramatik bis zum Schluss. Und er ist Realist. Der Engel verhilft den Frauen zu einer neuen Sicht auf ihr Leben und auf ihre Zukunft, aber sie trauen dem ja zuerst überhaupt nicht. Natürlich nicht, muss man fast sagen, denn wer sich derart fürchtet, kann nicht gut zuhören. Es wäre einfach unrealistisch, wenn die Frauen jetzt fröhlich, erleichtert und mit riesiger Lebensfreude vom Grab weggingen. So schnell geht das nicht. Wir müssen uns mal klar machen, was die Frauen hier erleben. Sie haben überlegt, wie sie den Stein wegrollen vom Grab. Und da ist er schon weg. Sie suchen eine Leiche in einer Gruft und stattdessen nichts, Leere. und ein Engel, und das ist nun wirklich keine Alltagserscheinung. Dass die Frauen zwar hören, aber überhaupt nicht realisieren, was der Engel ihnen sagt, das ist doch absolut nachvollziehbar. Es kommt so radikal anders für die Frauen, dass ihnen der Atem stocken muss. Das einzig Sichere im Leben ist der Tod, sagt man. Die Frauen erleben, dass dieser Satz plötzlich nicht mehr stimmt. Ihr ganzes Weltbild fällt in sich zusammen.
Naja, die Reaktionen der Frauen kann ich jetzt ganz gut verstehen, aber das erklärt mir immer noch nicht, warum Markus dieses Entsetzen ans Ende setzt und nicht die Hoffnung, die aufbauende Lebensperspektive. Oder ist das wieder eins deiner Ausrufezeichen, Matthias?
Genau, das ist es. Ostern kann ich nicht einfach nur zur Kenntnis nehmen. Auf Ostern muss ich reagieren. Es ist ein Fest mit Konsequenzen. Es stellt mir die Frage, ob ich wie die Frauen fliehen will oder ob ich dem Unfassbaren standhalten möchte. Standhalten heißt, die Frage stellen und zu beantworten versuchen, wie stehe ich zur Jesus-Geschichte? Was heißt es für mich, dass Gottes Liebe stärker ist als der Tod? Was bedeutet das für mein Leben? Und wage ich es, zurück auf Los zu gehen? Ist Ostern für mich ein Neuanfang mit Jesus, ein neuer Weg? Ich denke, Markus hat seinen Schluss ganz bewusst so offen gehalten, damit ich diese Fragen stelle, damit ich selbst meine Antwort gebe und nicht die glatt geschliffenen Antworten anderer zur Kenntnis nehme. Die Frauen und Männer damals haben übrigens ihre Antworten ja gefunden. Sie haben schließlich doch noch erzählt von dieser unfassbaren Ostergeschichte.
Zu unserem Glück, denn genau deshalb nur konnten wir darüber reden. Vielen Dank, Matthias, für diese tolle und für mich ungewöhnliche Sicht auf das Osterfest. Ich hoffe, auch Sie konnten einiges Neue und Anregende mitnehmen. Ich wünsche Ihnen viele gute weitere Gedanken. Das war Radio M im Gespräch über Ostern und den Evangelisten Markus, der zwar nicht für Hollywood taugt, dafür aber fürs Leben. Ich bin Gerrit Mattes, danke Ihnen fürs Zuhören. Bis zur nächsten Ausgabe von Radio M im Gespräch. Tschüss.
Radio M im Gespräch ist ein kostenloses Podcast-Angebot der Evangelisch-Methodistischen Kirche. Weitere Podcasts finden Sie auf unserer Internetseite radio-m.de.